my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest am 17. Mai 2012, produziert heute von Radio Dreieckland. Am Mikrofon sind für euch Fabian und Johanna.
Und wir beschäftigen uns natürlich mit den Blockupy-Protesten, die im Moment in Frankfurt laufen. Wir unterhielten uns über die aktuelle Situation in Frankfurt, über die Repressionswelle und deren Auswirkungen. Als zweiten Beitrag hört ihr dann ein Gespräch mit Katja Bartzis, Anwältin der Freiburger Samba-Band Sambastas. Die Samba-Trommeln waren über 300 Tage beschlagnahmt. Jetzt sind sie zurück. Der juristische Prozess ist aber immer noch nicht abgeschlossen. Es gab einen Verwaltungsgerichtsprozess. Über diesen sprachen wir mit Katja. Zunächst aber die, wie gewohnt, die Fokus Südwest Nachrichten vom 17. Mai 2012.
VVN-Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Baden-Württemberg kritisiert den neuen Landesverfassungsschutzbericht und fordert von der neuen Landesregierung, die Verfassungsschutzbeobachtung endlich einzustellen.
Wer gehofft hatte, mit der neuen grün-roten Landesregierung gäbe es nun in Baden-Württemberg die Chance auf eine neue, offenere politische Kultur, sieht sich durch die Vorstellung des neuen Verfassungsschutzberichtes durch den sozialdemokratischen Innenminister Gall herb enttäuscht.
So der VVN-BDA in seiner Pressemitteilung. Linksextremismus und Antifaschismus bleiben zentrales Aktionsfeld des Verfassungsschutzes. In entsprechenden Abschnitt wird die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschisten, die 1947 von den wenigen Überlebenden der KZs und Folterstätten des Hitlerregimes gegründet wurde, als Zitat linksextremistisch beeinflusste Organisation dargestellt. Der Verfassungsschutz beklagt, dass der Faschismusbegriff des VVN-BDA einen untrennbaren Zusammenhang zwischen Faschismus und Kapitalismus herstelle. Neben Baden-Württemberg wird die Vereinigung nur noch in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet.
Ein nachvollziehbarer Hinweis, warum die Organisation der Nazi-Opfer und Antifaschisten VVN-BDA in diesem Bericht als verfassungsmäßig bedenklich auf dieselbe Stufe gestellt wird, wie die Gesinnungsnachfolger ihrer damaligen Peiniger, die Rassisten, Neofaschisten und Rechtsterroristen von heute, ist nicht zu finden.
So der VVN-BDA.
Freiburger Studentenwerk sagt Public Viewing aufgrund hiesiger Menschenrechtslage ab. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch erklärt Ulrich Stelter vom Studentenwerk Freiburg zur vorläufigen Absage des größten Public Viewing Events zur Fußball-EM in Freiburg:
Wir begrüßen die aktuelle Debatte über Menschenrechte im Zusammenhang mit dem anstehenden Fußball-Event und möchten dazu unsererseits beitragen. Im Moment sind etwa 400 Menschen akut von Abschiebung bedroht. Einzelne Mitarbeiter des Studentenwerks kennen einige Betroffene persönlich und berichten uns über die schreckliche Unsicherheit der Familien und ihrer Bekanntenkreise. In dieser Situation sehen wir uns außerstande, ein fröhliches Fußballfest zu feiern.
So stellt er weiter. Aufgrund des Feiertages konnte Radio Dreieckland bisher kein Interview mit Verantwortlichen des Studentenwerks zu der Pressemitteilung führen.
Demoauflagenpraxis nun doch im Freiburger Gemeinderat. Der grüne Freiburger OB Dieter Salomon weigert sich auf Drängen seines Ordnungsdezernenten Neideck, CDU, seit Jahren beharrlichst, die unsägliche Auflagenpraxis des Freiburger Ordnungsamtschefs Rubsamen gegen die Versammlungsfreiheit in Freiburg als sogenanntes Geschäft der laufenden Verwaltung im Gemeinderat diskutieren zu lassen. Nun hat die Gemeinderatsfraktion der Grünen, die über die erforderlichen 12 Sitze verfügt, beantragt, einen Tagesordnungspunkt auf die Gemeinderatssitzung zu setzen, dass doch im Gemeinderat über die Genehmigungspraxis diskutiert wird.
In den letzten Monaten gab es wiederholt Berichte über unglückliche, teilweise auch rechtlich nicht haltbare Entscheidungen des Amtes für öffentliche Ordnung. So mussten nach zähem Ringen die vom Ordnungsamt beschlagnahmten Trommeln der Gruppe Sambastas auf gerichtliche Anordnung hin wieder herausgegeben werden. Umso erstaunter waren wir zu hören, dass bei der jüngst erteilten Genehmigung für eine Demonstration der Anti-Atom-Gruppe Freiburg in der Freiburger Innenstadt erneut das Mitführen von Trommeln und die musikalische Begleitung des Protestzugs durch Samba-Musik untersagt worden ist.
Vor allem stört die Grünen aber erkennbar die Genehmigungspraxis bei Festen. 1. Mai im Grünen, Schlossbergfest, Abi-Party, Downtown-Party, Public Viewing werden von ihnen als zu überprüfende Genehmigungen angeführt.
Die offene Wohlfühlstadt scheint wie auch und vor allem die Geldbeutel der spezifischen Freiburger Eventgastronomie in Gefahr zu geraten.
Der Antrag der Grünen lässt nun die unabhängigen Listen, die GAF und die angeblichen Freiheitsfreunde in der FDP blöd dastehen. Die brachten es in 16 Monaten nicht fertig, dieses Salomon-Neideck-Geschäft in laufender Verwaltung die Versammlungsfreiheit in Grund und Boden der Polizeiburg Freiburg zu trampeln, auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu hieven.
20 Familien sollen aus Freiburg abgeschoben werden. Das Freiburger Forum gegen Ausgrenzung weist darauf hin, dass seit einiger Zeit den Behörden ein Papier zur Rückführung ausreisepflichtiger Minderheitsangehöriger in den Kosovo vorliegt. Dies sieht im Fall von Roma, die in das Kosovo abgeschoben werden sollen, eine, Zitat, intensive Einzelfallprüfung vor. Ausgenommen davon sind die Betroffenen aus Serbien und Mazedonien, die ohne weitere Prüfung abgeschoben werden. Unklar bleibt dabei die Politik der Grünen-SPD-Landesregierung, warum die Gründe für die Aussetzung der Abschiebung nach Serbien urplötzlich nicht mehr existieren sollen. Denn abgeschoben wird rücksichtslos nach Serbien und Mazedonien, wie in den vergangenen 2 Wochen auch aus Freiburg. Insgesamt sind in Freiburg ca. 20 Familien aus Serbien, Mazedonien und dem Kosovo von der Abschiebung bedroht. In Serbien ist nach einem Bericht des UN-Komitees für wirtschaftliche und soziale Rechte von 2005 die Armut der Roma 4 bis 5 Mal höher als unter der Mehrheitsbevölkerung.
Schlechte Wohnbedingungen, fehlende Gesundheitsversorgung, unzureichende Ausbildung und Bildung, hohe Arbeitslosigkeit und alltägliche rassistische Übergriffe. Rahmenbedingungen der Lebensrealitäten von Roma in Serbien.
Schreibt Verfasserin Katharina Fritsch. Sie spielen in der politischen Realität derer, die über die Abschiebung entscheiden, absolut keine Rolle. Das Freiburger Forum, aktiv gegen Ausgrenzung, steht in Kontakt mit den Betroffenen, möchte sie mit einem eingereichten Soli-Fonds unterstützen und organisiert weiterhin den Protest gegen die Abschiebung. Auf örtlicher Ebene existiert eine Online-Petition an den Gemeinderat für eine offene Stadt Freiburg ohne Abschiebung, die man noch bis zum 15.06.2012 zeichnen kann und aktuell auf 1.374 Unterzeichnerinnen kommt. Mehr Infos unter www.aktionbleiberecht.de.
Soweit die Fokus Südwest Nachrichten vom 17. Mai 2012.
Die Blockupy-Proteste in Frankfurt haben begonnen. Es herrscht ein riesiger Medienhype. Über die Proteste und die aktuelle Situation in Frankfurt möchte ich jetzt sprechen mit Christoph Kleine vom Blockupy-Bündnis und von der interventionistischen Linken. Christoph, wie ist aktuell die Situation in Frankfurt?
Ja, die Situation ist an Absurdität eigentlich nicht zu überbieten. Wir haben massiv Polizei in der Stadt. Es gibt Absperrungen großer Areale. Die Banken haben längst angekündigt, ihre Leute nach Hause zu schicken. U-Bahnhöfe sind gesperrt. Das heißt, die Blockade des Bankenviertels findet im Prinzip durch die polizeilichen Sperrmaßnahmen schon statt. Und dennoch wird eben alles getan, um hier Versammlungen zu unterbinden. Wir haben gestern ist gesehen, dass Leute ihr Versammlungsrecht durchgesetzt haben. Der Rave gegen die Troika hat stattgefunden, wenn auch nicht auf einer Marschstrecke, wenn auch nicht mit lauter Musik, aber die Leute sind auf den Platz gekommen. Die Polizei hat aufgefordert, dass sie da weggehen, aber mehrere hundert Leute haben gesagt, wir bleiben hier. Das ist eine ganze Weile gut gegangen, bis die Veranstaltung tatsächlich völlig friedlich und ohne Probleme zu Ende gegangen ist. Und trotzdem setzt sich die Situation heute so fort, also trotz dieser praktischen Widerlegung dieser ganzen Schreckensszenarien, die da an die Wand gemalt worden sind, die Situation damit fort, dass Leute an der Anreise gehindert werden. Es sind 3 Berliner Busse an einer Raststätte angehalten worden. Alle Leute da drin haben unterschiedslos einen mehrtägigen Platzverweis bekommen, der übrigens auch den Zeitraum der angemeldeten Demonstration umfasst. Wir haben Berichte von weiteren Platzverweisen. Das heißt, es findet hier ein gigantisches Polizeistaatsmanöver statt, das Versammlungen in der Stadt Frankfurt versucht, komplett zu unterbinden. Hier herrscht demokratiefreie Zone. Und trotzdem rechnen wir damit, dass Tausende von Leuten heute versuchen werden, sich ihr Versammlungsrecht nicht nehmen zu lassen.
Wie wirkt sich diese ganze Repressionswelle auf die Mobilisierung aus?
Naja, wenn jetzt Leute praktisch an der Anreise gehindert werden und wenn diese ganze Situation der Unsicherheit und der Angstmache besteht, dann ist natürlich klar, dass jetzt dann die erwartete Masse der Leute nicht ganz erreicht werden wird oder zumindest hier nicht ankommen wird. Trotzdem ist meine sichere Überzeugung, es werden Tausende werden. Und wir setzen damit schon ein starkes Signal in die Richtung, dass wir sagen, diese Freistellung der EZB und des Bankenplatzes Frankfurt von jeder Kritik, dass sie sich versuchen, sich eine Bannmeile dazu verschaffen, das akzeptieren wir nicht. Und insofern, ja, es wird kleiner werden, weil es reale, schwerwiegende Behinderungen eben der Anreise und der Versammlungsfreiheit sind. Aber wir geben nicht klein bei, alles findet statt.
Alle reden über Repression, auch wir haben jetzt über Repression geredet. Geht bei diesem ganzen Gerede über Repression, gehen da die Inhalte verloren, wenn ein Mensch die Presse betrachtet, über die Kritik an der kapitalistischen Krisenbewältigungspolitik, darüber redet eigentlich kaum jemand.
Ich finde ja und nein. Also natürlich sind die inhaltlichen Punkte, die wir zu kritisieren haben an der Politik der Troika, an der millionenfachen Verarmung, die die in vielen Ländern Südeuropas verursacht, an den wirklich tiefgreifenden Eingriffen in die Lebensverhältnisse vieler Menschen. Das steht im Moment nicht im Vordergrund. Aber ein Aspekt dieser Krisenpolitik ist ja gerade die Entdemokratisierung. Das ist ja auch ein Zustand, der jetzt nicht nur hier in Frankfurt stattfindet, sondern der auch in dem scharfen Vorgehen gegen die Proteste in Spanien zum Beispiel zu sehen ist. Insofern ist das, was hier jetzt Thema ist, das Versammlungsrecht und der Versuch des autoritären Staates, das zu unterbinden, eigentlich im Zentrum des Themas. Weil es ist einerseits eine soziale Frage, aber andererseits eine Demokratiefrage, die direkt verknüpft sind.
Eine Entdemokratisierung und vielleicht auch eine Spaltung der Lohnabhängigen. Eine Spaltung, die wird oft versucht in der bürgerlichen Presse bei Demonstrationen in gute und böse Demonstrierende. Klappt diese Spaltungsstrategie aktuell in Frankfurt?
Nein, die klappt überhaupt nicht. Alle Beteiligten an unserem Bündnis gucken sich in die Augen, haben sich gemeinsam geeinigt, wie die Sachen laufen soll, haben auch ein hohes gegenseitiges Vertrauen und inklusive einer bestimmten Fehlertoleranz. Also das klappt wirklich überhaupt nicht, sondern die Angriffe von außen führen uns enger zusammen. Und das ist eigentlich ja auch unsere einzige Chance, sich durchzusetzen gegen diese Mächte, die wir da herausgefordert haben. Also wir haben jetzt jedenfalls festgestellt, es ist schon nochmal was anderes, gegen einen Nazi-Aufmarsch vorzugehen, wo Nazis ja insgesamt wenig Freunde haben, oder tatsächlich hier mal ins Herz der Macht zu pieken. Hat uns auch ein bisschen überrascht, sozusagen in dem Ausmaß, in dem es stattgefunden hat, aber das ist ja eine lehrreiche Erfahrung.
Abschließend vielleicht, was bedeutet Blockupy, was bedeuten die laufenden Aktionstage deiner Meinung nach für die Proteste gegen die Krisenbewältigungspolitik in Deutschland?
Ja, nun, es ist uns schon klar, dass wir uns im Moment immer noch auf dem Level bewegen, dass es sich um Symbole handelt. Starke Symbole, Symbole des Eingreifens, des Widerstandes, sich Dinge nicht gefallen lassen. Aber wir sind natürlich nicht in dem Stadium von Massenprotesten. Dazu ist die Empfindung vieler Menschen, zur Gewinnerseite der Krisenpolitik zu gehören, eben noch zu stark und ist insgesamt das Gefühl der Solidarität noch zu unterentwickelt. Aber wir wollen dafür ein starkes Zeichen setzen. Und wir sagen, Blockupy ist ein Anfang. Es ist ein Anfang, jetzt eben eine andere Form der Politik auch in diese sozialen Fragen oder Krisenproteste hineinzubringen. Das, was wir an zivilen Ungehorsam, an Selbstermächtigung entwickelt haben, eben bei den Protesten gegen Nazi-Aufmärsche, gegen die Atomenergie und so weiter, jetzt in das soziale Feld zu übertragen. Und damit werden wir sicher nach dem ersten Versuch nicht aufhören, sondern im Gegenteil, wir werden genau auswerten, was hier geschehen ist. Und das wird auch bedeuten, dass die Illusion der Stadt Frankfurt, sie könne sich mit einem möglichst scharfen Vorgehen weitere Proteste hier vom Halse halten, dass das nicht aufgehen wird. Wir kommen wieder.
Soweit Christoph Kleine vom Blockupy-Bündnis und der Interventionistischen Linken. Mehr Infos gibt es auch unter blockupy-frankfurt.org.
but we're not quiet all the time.
You're not?
No, we know there are times and places to be quiet, and other times and places when we can make noise if we want to. For example, when we play, we make all the noise we want. Sometimes making a lot of noise is a part of the fun of the game.
Fast 300 Tage waren sie beschlagnahmt, die Trommeln der politischen Samba-Band Sambastas. Mittlerweile sind sie schon eine ganze Zeit wieder da. Die Stadt Freiburg hat sie rausgerückt. Der juristische Prozess ist aber immer noch nicht abgeschlossen. Am gestrigen Mittwoch gab es jetzt eine Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Freiburg und Anwältin der Sambastas ist Katja Barth und die sitzt jetzt neben mir. Katja, um was ging es ganz grob juristisch noch einmal bei diesem Verwaltungsgerichtsprozess?
Ja, Hintergrund des ganzen Verfahrens war ein Polizeieinsatz im Rahmen des deutsch-französischen Gipfels. Am 10. Dezember 2010 haben sich Sarkozy und Merkel in Freiburg getroffen und es gab eben im Rahmen auch einen Karneval de Résistance, bei dem unter anderem eine Samba-Band in der Innenstadt spielen wollte. Dazu ist sie überhaupt nicht gekommen, denn sie wurde gleich zu Beginn ihres Erscheinens auf der Hauptstraße in Freiburg von der Polizei gekesselt und in Folge wurden die Instrumente beschlagnahmt, Personalien aufgenommen, es wurde flächendeckend gefilmt, eine Person wurde kurzfristig in Gewahrsam genommen und die Instrumente blieben dann auch beschlagnahmt. Und mit diesem Verfahren haben wir versucht, zum einen die Instrumente herauszuklagen, dass sie bedingungslos von der Stadt Freiburg herausgegeben werden. Und das andere Ziel der Klage ist die Feststellung, dass dieser gesamte Polizeieinsatz rechtswidrig ist.
Die Samba-Instrumente wurden ja, wie schon gesagt, von der Stadt herausgegeben. Die Stadt hatte damals gesagt, ja, es gab ein Urteil, eine Beschlagnahmung von Wegen und dieses Urteil wäre vergleichbar mit der Beschlagnahme der Samba-Trommeln, weil im Vorfeld formale Fehler gemacht wurden in beiden Fällen, die sich ähneln. Jetzt ist die Stadt aber plötzlich ganz anderer Meinung. Wieso?
Ja, wieso, das kann ich mir so genau auch nicht erklären. Gestern hieß es in der Verhandlung von seitens der Stadt, sie wollen es jetzt nochmal schwarz auf weiß vom Gericht bestätigt haben, dass sie dann doch eben im Unrecht waren. Vielleicht ist das eine interne Behördenangelegenheit, dass man das eben nur verkraften kann, wenn es ein Gericht dann auch rechtskräftig feststellt. Man muss sagen, dass sich die Stadt ja im Laufe eben dieser 300 Tage sehr uneinsichtig gezeigt hat. Also die Klage wurde nicht sofort eingereicht auf Herausgabe, sondern man hat lange versucht, auf einer anderen Ebene mit politischem Druck die Stadt zur Herausgabe zu bewegen. Denn man muss natürlich sehen, so ein juristisches Verfahren kostet Zeit und Nerven, im Zweifel auch Geld. Und das ist nicht unbedingt immer der Weg, den man wählen möchte. Trotz des öffentlichen Drucks hat sich die Stadt erstmal nicht bereit erklärt, die Instrumente rauszugeben. Und erst dann eben nach diesen 300 Tagen, als es dann einen Fall von beschlagnahmten Wegen gab, der auch beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim entschieden wurde, hat sich die Stadt dann entschlossen rauszugeben. Wir haben daraufhin argumentiert, das ist ein Anerkenntnis. Die Stadt hat damit ihre eigene Maßnahme für rechtswidrig erklärt und das haben sie gestern in der Verhandlung eben wieder zurückgenommen und haben argumentiert und behauptet und versucht, das irgendwie doch hinzudrehen, dass sie das hätten in der Form auch so machen dürfen.
Bei Verwaltungsgerichten fällt die Entscheidung meistens nicht direkt im Anschluss an den Prozess, sondern die Entscheidung wird dann meist per Post ein bisschen später zugestellt. Wie lief denn jetzt deiner Einschätzung nach die Verhandlung ab?
Also in Bezug auf die Stadt Freiburg bin ich doch überzeugt, dass die Beschlagnahme rechtswidrig ist. Also sie war rechtswidrig, sie ist es immer noch, nicht nur aus formalen Gründen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen. Es wurde zu keiner Zeit seitens der Stadt überlegt, dass hier in die Versammlungsfreiheit eingegriffen wird. Das wurde gestern vor Gericht auch nochmal deutlich. Das hat auch das Gericht zur Kenntnis genommen. Also auch dem Gericht ist es sehr wohl aufgefallen, dass die Abwägung und im präventivpolizeilichen Bereich muss man eben immer eine Abwägung treffen zwischen den verschiedenen Rechtsgütern, dass diese Abwägung hier nicht erfolgt ist. Der Herr Rupsam, der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, der es angeordnet hat, hat eben da vorschnell gehandelt und hat sich keine Gedanken gemacht dazu, dass hier doch das hohe Gut der Versammlungsfreiheit mehr wiegt. Und das ist vom Gericht festgestellt worden im Rahmen der Verhandlung. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Verwaltungsgericht Freiburg uns auch Recht geben wird. Sollte es nicht der Fall sein, ist dem Verwaltungsgericht Freiburg eigentlich jetzt schon bewusst, dass wir durchaus beabsichtigen und bereit sind, in die nächste Instanz zu gehen und eine Berufung dann auch einzulegen. Da rechnen wir uns gute Chancen aus, weil wir eben vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim schon ähnlich gelagerte Entscheidungen an der Hand haben.
Wie sieht es, was die polizeilichen Maßnahmen angeht, aus? Wie schätzt du da ein die Chancen, dass das Urteil für euch positiv ausfallen könnte?
Wir haben hier bei diesem Verfahren einen sehr theoretisch-juristischen Streit. Denn wenn man mit Polizeieinsätzen zu tun hat, dann handelt die Polizei und es ist für den Bürger nicht ersichtlich, wer was angeordnet hat. So war es auch für meine Mandanten. Es hat sich im Laufe des Verfahrens herausgestellt, dass eben mehrere verschiedene Behörden hier sich für zuständig erklärt haben. Wir haben einmal die Beschlagnahme seitens der Stadt Freiburg und es gab darüber hinaus eben durch den Polizeivollzugsdienst, also das, was eben als Bereitschaftspolizei wahrgenommen wird vom Bürger, sogenannte strafprozessuale Maßnahmen. Also die Polizei hat sich darauf berufen, dass sie hier aufgrund eines Strafverfahrens tätig wurde, deshalb gefilmt hat, deshalb die Identität feststellen musste, deshalb den Kessel und deshalb auch die kurzfristige Gewahrsamnahme. Und da argumentiert nun eben das Land, was der richtige Klagegeber ist, dass wir beim falschen Gericht sind. Denn beim Verwaltungsgericht entscheidet man eben nicht über strafrechtliche Maßnahmen.
Ihr seid beim falschen Gericht, heißt auch, dass gegen diese polizeilichen Maßnahmen jetzt dann aufgrund freier Jährungsfrist etc. nicht mehr vorgegangen werden könnte, oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist so nicht richtig. Es sollte das Verwaltungsgericht sich der Argumentation der Polizei anschließen, dass diese Maßnahmen aufgrund der Strafverfolgung eingeleitet wurden, dann wird es eine Verweisung geben zum zuständigen Gericht, wo es dann eben überprüft werden wird. Das ist in der Regel das Oberlandesgericht, wo es dann weitergehen wird. Also das Verfahren ist anhängig, das ist eher eine Kostenfrage, also wirklich ein sehr juristisch-theoretischer Streit, der unterm Strich noch lange nicht bedeutet, dass die Maßnahme damit rechtsmäßig war. Ja.
Die Summerband hat ja jetzt in der letzten Zeit immer wieder Probleme bei Demonstrationen mit Beschlagnahme etc. Sie dürfen nicht zu einer Demonstration, die Personalien werden aufgenommen und so weiter und so weiter. Selbst die grüne Gemeinderatsfraktion hat jetzt das Thema Versammlungsfreiheit in Freiburg, sage ich mal grob, auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt. Katja, vielleicht abschließend, wie schätzt du die Bedeutung dieser juristischen Auseinandersetzung ein für die Politik der Stadt Freiburg, vielleicht auch bei anderen Versammlungen über Freiburg hinaus?
Das ist natürlich immer sehr schwierig, den Einfluss zu verifizieren, denn natürlich ist es einerseits eine Kostenfrage, also es entstehen Kosten, die Stadt Freiburg gerät ins schlechte Licht, wenn sie hier rechtswidrige Maßnahmen anordnet, und das hat sicherlich einen Beitrag zur Debatte über die Praxis der Stadt Freiburg bezüglich ihres versammlungsrechtlichen Vorgehens auch mit angestoßen. Man muss dazu sagen, es ist nicht das einzige Verfahren und auch nicht das einzige Verfahren, wo es um Musik im Rahmen von Versammlungen geht. Die Stadt Freiburg hat im Laufe des letzten Jahres sämtliche Auflagenbescheide für Versammlungen damit versehen, dass es verboten ist, Instrumente mitzuführen, also nicht nur zu spielen, sondern auch das Mitführen von Instrumenten. Es gibt weitere andere repressive Auflagen. Das Verdecken von Schaufenstern mit Transparenz ist untersagt worden. Also sehr unsinniger, meines Erachtens, und rechtswidrige Maßnahmen. Und die sind natürlich auch Thema von anderen gerichtlichen Verfahren. Insofern wird es insgesamt wichtig sein, die Debatte am Laufen zu halten. Und da ist allerdings ein gerichtliches Verfahren nur ein Teil davon. Also es bedarf auch immer wieder Menschen, die auf die Straße gehen, die sich auch ihre Rechte einfordern.
In Freiburg wird ziemlich oft unangemeldet demonstriert. Vielleicht ganz kurz abschließend noch, diese Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, keine Instrumente, kein Lautsprecherwagen etc., Die sind aber, auch wenn sie rechtswidrig sind für angemeldete Kundgebungen etc., sind diese auch nicht rechtens bei unangemeldeten Demonstrationen. Es bräuchte nur praktisch eine klagende Person, oder?
Genau, also es ist mit dieser Anmeldung von Versammlungen ja immer so ein großer Streit. Laut dem Versammlungsgesetz ist es strafbar, wenn man als Veranstalter einer Versammlung vorher diese Anmeldung nicht macht. Gleichzeitig gewährt eben das Grundgesetz die Versammlungsfreiheit ohne Anmeldung, so steht es zumindest im Gesetzestext drin. Deswegen argumentiert auch das Bundesverfassungsgericht, dass auch gerade bei Großveranstaltungen, Großevents es nicht explizit einer Anmeldung bedarf. Denn man soll nicht um Genehmigung oder um Erlaubnis bitten, die Versammlungsfreiheit steht einem zu. Wenn man jetzt ohne Anmeldung auf der Straße ist, dann ist man de facto in einer unangemeldeten Versammlung, die darf aufgelöst werden. Aber solange sie nicht aufgelöst ist, genießt sie den Schutz der Versammlungsfreiheit. Und das ist eigentlich das Entscheidende, woran auch wieder der Maßstab zu messen ist, ob man Instrumente wegnehmen darf, ob man die Route einschränken darf, ob man die Lautsprecher durchsagen, auf Dezibel-Lautstärke begrenzen kann. Das muss sich alles anhand eben dieses hohen Grundrechts messen lassen.
Und bei der Auflösung müsste dann auch die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Soweit Anwältin Katja Barth zum Prozess um die Beschlagnahme der Samba-Trommeln beim deutsch-französischen Gipfel.
Ihr hörtet die Sendung Fokus Südwest vom 17. Mai 2012, produziert heute von Radio Dreikland.
Im Studio verantwortlich für die Inhalte und die Technik waren Johanna und Fabian. Und die Beiträge dieser Sendung sind wie immer nachzuhören unter www.rdl.de.
Und die themafreie Musik der Sendung kam heute von Jamie und Karin.
Sendung